Hallo und herzlich willkommen zu Christians Ohrengeschichten.
Und Belfast ist für mich eine weitere Entdeckung, die ich so nicht erwartet habe. Denn Belfast, die nordirische Hauptstadt, die hat etwas Raues, die hat etwas Kantiges, da ist nicht alles so sauber. Es ist eben nicht so hochglanzpoliert wie zum Beispiel Dublin. Also mich nicht falsch verstehen, ich liebe Dublin. Dublin ist eine herrliche Stadt für einen Citytrip. Aber Belfast hat noch etwas Ungehobeltes. Und das liegt daran, dass Belfast eine Arbeiterstadt war. Groß geworden durch den Schiffsbau, durch die Leinenproduktion. Davon ist heute natürlich nicht mehr viel zu sehen. Aber dieser Flair der Arbeiterstadt, dieses etwas Erdige, hat Belfast immer noch. Und mein Tipp für einen ersten Überblick, wenn man sich noch nicht so gut auskennt, da empfehle ich eine Tour mit Billy Scott.
So, there's some very good bars around this area. Over here is Filthy McNasty's. So you go up the filthy laneway, you probably catch something nasty.
Billy Scott macht nämlich Stadttouren in einem alten, knubbeligen, schwarzen Taxi, so wie man sie eben aus Großbritannien kennt. Und Billy ist eben ein irisches Original und Billy liebt Geschichten und würzt seine Erklärungen der Stadt mit einigen süffigen und zweideutigen und manchmal vielleicht etwas übertriebenen Anekdoten auf und es ist ganz herrlich, ihm zuzuhören. Und Billy führt an allen wichtigen Sehenswürdigkeiten vorbei. Am Rathaus, an der Universität, am Theater und so weiter. Und natürlich auch geht es durch die Stadtteile, die betroffen waren durch die sogenannten Troubles. Die Troubles waren ja jene Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten in den 60er bis 90er Jahren, die Belfast und Nordirland sehr stark geprägt haben. Mittlerweile gibt es ja seit Ende der 90er Jahren das Karfreitagabkommen und die Menschen leben in Frieden zusammen. Aber diese Geschichte, die prägt natürlich auch Belfast noch. Man kann immer noch die Peace Wall sehen, welche die Stadtviertel voneinander getrennt hat, damit es nicht zu Auseinandersetzungen kommt. Sehr viele Murals, also Wandgemälde, erzählen die Geschichte und so weiter. Und da führt Billy natürlich auch durch. Da habe ich auch den Tipp, wer sich da noch stärker für interessiert. Es gibt da auch Touren nur in diesen Regionen, die von ehemaligen Häftlingen, von Leuten, die in diesen Kämpfen beteiligt waren, durchgeführt werden. Und das ist für Geschichtsinteressierte wirklich eine sehr, sehr interessante Tour auch. Und natürlich hört Billys Tour an Belfasts wichtigster Sehenswürdigkeit auf, dem Titanic Museum.
Open to public, so you'll be visiting it. Titanic Belfast, the building itself, is representative of the bows of the three ships, Titanic, Olympic and Britannic, breaking through the water. That would have been the height of the bow of those ships, which is sat in the slipways at the rear of this building where you're going into for your lunch. So this was the headquarters of Harland the Wolf. It's now the Titanic Hotel. I'll just go down a bit, come back up and drop you here.
Wenn man das Titanic Museum eben von oben betrachtet, sieht es aus wie ein vierarmiger Stern. Und die Kanten sind eben dem Bug der Titanic und ihrer Schwester Schiffe in Originalgröße nachgebaut. Da bekommt man ein Gefühl, wie gigantisch die Titanic, damals das größte Schiff und das luxuriöseste Schiff der Welt, gewesen sein muss. Und in dem Museum geht es ganz klar um die Entstehung der Titanic und den Bau der Titanic. Das war nämlich eine riesige Ingenieursleistung. Und dann natürlich um die Katastrophe, als am 14. April 1912 die Titanic im Nordatlantik gesunken ist. Das Museum, da kann man sich einige Stunden aufhalten. Das ist wirklich intensiv. Das gibt unendlich viel Input. Sehr interessant. Was mich aber am meisten berührt hat, ist das Haus direkt neben dem Museum. Dort befindet sich heute das Titanic Hotel. Was aber heute ein Hotel ist, das war seinerzeit das Headquarter der Reederei Harland & Wolff. Harland & Wolff haben die Titanic gebaut und noch mehr als 1000 andere Schiffe. Zu ihrer Zeit, vor gut 100 Jahren, war Harland & Wolff die größte Reederei der Welt. Und das Headquarter hat überlebt. In den letzten Jahren sehr zerfallen, bis nun ein Hotel dort in die Räumlichkeiten eingezogen ist. Und an einem Punkt wird es sogar richtig emotional. William, der Concierge des Hotels und der auch die historischen Führungen dort macht, berichtet, dass der Empfangsraum, der heute noch original erhalten ist, auch das Telegrafenzentrum der Reederei war.
We were talking earlier on just about the old telephone office. It's a very, very busy office. It's like any communications office within any types of work. But also in history terms, it's the room that takes the emergency call from the White Star Line, tell Lord Perry the Titanic has struck an iceberg. So when such a message like that comes into an office, it becomes a very, very emotional office, a very responsible office in history. And thankfully, we have that within the building here with us. During the time of the sinking of the Titanic, there was numbers of people within the office left and never came back. Mr. Harland, Mr. Wolff offered staff pay raises. So
dort hat man den Kontakt gehalten mit den Schiffen, die auf den Weltmeeren unterwegs waren. Und hier war es auch, wo am 14. April 1912 der fürchterliche Morse-Code angekommen ist, dass die Titanic einen Eisberg getroffen hat und sehr wahrscheinlich sinken wird. Und wenn man da steht, in diesem Raum, der sich seit diesem historisch wichtigen Moment nicht verändert hat, das hat mich doch wirklich sehr berührt. Oder wie William es sehr schön zusammenfasst.
So that office carries a physical sort of reminder of the tragedy coming home. The old saying is basically that the Titanic would be conceived within the building, born out in slipway 3, and its death comes home to the telephone exchange.
So sinngemäß, hier wurde die Titanic geboren und hier haben wir sie auch zu Grabe getragen. Ja, das schlägt ehrlich gesagt ein bisschen aufs Gemüt, auch wenn man drüben im Museum die Biografien der Menschen gelesen hat, die eben bei diesem Unglück ertrunken sind. Aber in Belfast gibt es natürlich genug Orte, um auch wieder auf andere Gedanken zu kommen. Und Billy empfiehlt mir oder unserer kleinen Gruppe das Cathedral Quarter, also das Viertel rund um die Kathedrale. Denn dort hat sich ein neues Ausgehviertel etabliert, wo regelmäßig neue Bars aufmachen, Restaurants und so weiter. Und es ist hier, wo wir uns mit Joe Davison treffen, von der Belfast Artisan Gin School.
The side of the little pipe, and that will be your gin. So the very important thing to check now is that you have a jug under the pipe, otherwise your gin will distill onto the floor. Panic.
Und Joe hat ein ganz besonderes Erlebnis kreiert. Man kann mit ihr zusammen nämlich seinen eigenen Gin produzieren.
Able to, you can taste it as soon as it starts to come out. Gin distills in three parts. So the same way as a whiskey distills. The first part, you're one of those people in school who had to test when you were told, don't test, don't touch it, it's hot. There's always someone, yeah. So distills in three parts.
So, neben mir steht Veronique, die Vertreterin vom Irland Tourismus in der Schweiz, die normalerweise eher Cider trinkt. Das hat sie mir schon mal verraten. Du, Veronique, heute Gin. Was hast du denn in deinen persönlichen Gin zusammengemixt?
Ich habe eine Mischung aus Frucht und Spice von Lemon Pine über Mace Blades, Sevilla Orange, Willowbark Flaxseed, Rowanberry, ein bisschen Galangal, was auch immer Galangal ist, und Pink Heather.
Und wie hast du das ausgesucht? Einfach nach Gefühl oder hast du da schon den fertigen Gin-Geschmack dir vorgestellt?
Freischnauze. Einfach nach Riechen, nach Schmecken.
Und du meinst, das kommt gut, ja?
Ich hoffe. Ich glaube, wir haben gerade unsere Gläser gemischt. Von dem her haben wir eine ganz neue Gin-Kreation.
Nachdem wir Belfast besichtigt haben, geht es weiter auf der Causeway Coastal Route. Und da empfehle ich einige Stops. Zum Beispiel The Gobbins. The Gobbins ist ein Küstenwanderweg, der direkt an der Steilküste entlang führt und teilweise sogar in den Felsen gehauen wurde. Der Weg ist zwar nur 5 Kilometer lang, aber so direkt am Wasser ist das schon sehr eindrucksvoll. Zum anderen empfehle ich eine Übernachtung im Örtchen Carnlough. Carnlough ist zwar munzig klein, aber hat ein besonders schönes Hotel zu bieten. Und zwar The Londonderry Arms Hotel. Das ist ein kleines Landhotel mit dem typischen englischen Charme, mit offenen Feuern, die abends brutzeln, an denen man seinen Whisky trinken kann. Und das Besondere des Hotels ist, dass das Haus einst Winston Churchill gehört hat. Also Churchill, der Prime Minister damals im Zweiten Weltkrieg. Und in den 20er Jahren hat Churchill dieses Haus und Land drumherum geerbt und hat es kurz besessen und dann weiterverkauft. Also hier kann man auf historischen Spuren sozusagen übernachten. Und das wohl schönste Erlebnis hatte ich im Schloss von Glen Arms. Im Örtchen Glen Arms hat die Familie der McDonalds ihren Stammsitz schon seit mehreren hundert Jahren. Und wenn die Herrschaften in London weilen, kann man eben das Schloss in einer privaten Tour besichtigen. Und zwar mit dem Butler George. George ist das Sinnbild eines englischen Butlers in einem Smoking. Ganz aufrecht steht er da, spricht mit einer wohlgeformten Sprache und erklärt die Geschichte des Hauses und so weiter. Man besichtigt das Wohnzimmer, sieht Fotografien, als mal Prinz Charles, der neue König Charles III., die Familie besucht hat und so weiter. Aber das Highlight ist die Tea Time. Typische englische Tea Time. Man sitzt im Speisesaal der Familie. An den Wänden sind alte Ölschinken, welche die vergangenen Familienoberhäupter zeigen. Und George bringt einen typischen English Cream Tea.
A cup of tea.
Das heißt, es gibt Tee aus silbernen Kannen, dazu einige Sandwiches und Scones. Scones kann man vielleicht grob übersetzen als Rosinenbrötchen, obwohl ein Scone anders gebacken ist. Und dieser wird dann mit Butter, Erdbeermarmelade und Clotted Cream, eine etwas mastigere Schlagsahne, gegessen. Ist eine unglaubliche Kalorienbombe, aber schmeckt in diesem Ambiente wunderbar. Und wenn man denkt, man ist schon proppesatt, kommt eben Butler George mit steifem Rücken und einem leichten Lächeln auf den Lippen und kredenzt nochmal eine Platte verschiedener, unglaublich leckerer Kuchen. Das war wirklich ein wunderbares Erlebnis, weil man sich da ja wie bei den Royals zu Hause fühlt. Das Erlebnis ist natürlich nicht ganz billig. Wer mit George den Cream Tea genießen möchte, muss pro Person 150 Pfund hinblättern. Aber ich glaube, so ein Erlebnis, so ein aristokratisches Erlebnis hat man wirklich ganz, ganz selten. Unser Roadtrip endet in der Stadt Derry/Londonderry. Die zweitgrößte Stadt des Landes hat eben einen Doppelnamen, was schon auf die schwierige Geschichte der Stadt hinweist. Denn wer irische Wurzeln hat, der nennt die Stadt Derry und wer englische Wurzeln hat, nennt die Stadt Londonderry. Derry, Londonderry war eben jener Ort, der die größten und die brutalsten Auseinandersetzungen während des Nordirland-Konflikts erlebt hat. Wer sich dafür übrigens mehr interessiert, der sollte unbedingt das Museum Free Derry besichtigen. Dort wird die Geschichte des Bloody Sunday erzählt. An diesem Tag wurden 14 unschuldige Demonstranten erschossen. Und das Museum geht auch auf die historischen Hintergründe des Nordirland-Konfliktes ein. Also eigentlich ein Muss für jeden, der sich für die politische Geschichte des Landes interessiert. Ansonsten ist Derry eine gemütliche Kleinstadt, die auch The Walled City genannt wird, also die ummauerte Stadt. Der Name leitet sich daher ab, dass die Stadt noch von einer mittelalterlichen Mauer umgeben ist. Diese ist etwa eine Meile lang und auf der kann man einmal um die Stadt laufen, was sehr zu empfehlen ist, weil man von dort einen guten Überblick über Stadt und Umland bekommt. Und ich bummel durch die Stadt und komme schlussendlich zu The Cottage, ein Teehaus und Café, in dem Michelle die besten Scones des Landes backt. Das behaupte nicht nur ich, das wurde sogar in einem nationalen Wettbewerb herausgefunden. Und das Besondere an Michelle's Scones ist, dass sie nicht nur süßes Gebäck macht, sondern eben auch salzige Scones.
Our savory scones have sun-dried tomato, red onion and ham or mushroom for the vegetarian option. And then we have fruit scones made with sultanas, raspberry and white chocolate scones and plain scones as well. They're all very popular, but the most popular one would be the raspberry and white chocolate. Customers just love those, and because I make them by hand every day, all day, they're fresh coming out of the oven. People can't get enough of them, I have to say.
Und wenn man Michelle fragt, was die Geheimnisse ihrer Scones sind, dann schwärmt sie von den lokalen Zutaten.
We use fresh ingredients, which I would say is one of the secrets to having the good scones. The flour, which is a very special soda bread flour, which you can only find here in Ireland. And the flour, the eggs, the buttermilk that we use, and all the fresh ingredients for both the sweet and savory, make them probably the best scones around town. People actually thought they were so good that we entered a competition last year and we won a prize for having the best scones in Northern Ireland. And the news of this has spread wide and far, and we have customers coming from all over the world for these scones.
Und natürlich, so erzählt sie mir, ist in ihren Scones und in ihren Kuchen und den Crepes alles, was sie dort herstellen, auch eine gehörige Portion Liebe und Leidenschaft mit drin. Und so endet mein Nordirland-Trip in der Teestube von Michelle bei einem Pot Earl Grey und einem Scone nach dem anderen. Denn das hier ist so lecker, da pfeife ich für dieses Mal auf die Kalorien.